Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise.
Mein Name ist Pia.
Und wir sind die Stimmen, die ihr gerade im Kopf habt. Wir sprechen hier über wahre Kriminalfälle, die Abgründe der menschlichen Psyche, unerklärliche Mysterien und eigentlich alles, was einem eine Gänsehaut beschert. Und das machen wir auch gleich.
Yes.
Aber erstmal möchte ich euch auch hier in dieser Folge noch sagen, das hatte ich zwar schon als kleines Announcement separat gepostet, aber manchmal geht sowas ja unter. Unser Merch-Shop ist gerade wieder online unter shop-stimmenimkopf.de. Könnt ihr jetzt wieder euren Merch vorbestellen. Und wir haben auch ein neues Motiv, ein neues Design, was Teil einer Reihe ist, die von Fällen oder von mythologischen Kreaturen oder Wesen aus urbanen Legenden inspiriert sind, die wir hier in den Folgen mal behandelt haben.
Und das Besondere ist, und das sage ich jetzt, damit du es nicht sagen musst, weil ich weiß, dass du dich damit immer schwer tust, dieses Motiv wurde genau wie unser Tourmotiv von Denise höchstpersönlich gezeichnet, entworfen und gezeichnet. Und sie ist, also ich habe es ja schon oft gesagt, und passenderweise war unter dem Post vom Merch Drop dann auch direkt der Kommentar, gibt's eigentlich was du nicht kannst? Und ich musste direkt antworten mit, mir ist auch noch nichts aufgefallen.
Oh, das habe ich gelesen und ich dachte, also erstmal, ich werde auf einem Auge blind, wenn ich Zahlen sehe. Routinen fallen mir schwer, Deadlines einhalten fällt mir schwer. Also es gibt viele Dinge, die ich nicht so gut kann.
Ja, okay. Und jetzt mal unabhängig von organisatorischen Sachen. Du hast einfach wahnsinnig viele Talente und Zeichnen ist eines davon.
Kreativität läuft
auf allen Ebenen, ihr Lieben. Und dieses Motiv, dazu möchte ich natürlich auch noch was sagen, ist unsere heißgeliebte Banshee, die erste Kreaturkeule, die wir jemals geschwungen haben quasi, als wir zusammenkamen podcast-wise.
Ja.
Und gestaltet im Stil einer Tarotkarte. Wer von euch unser Tour-Shirt hat von der letzten Tour, der wird sich denken können, wie es aussieht. Ansonsten eben shop-stimmenkopf.de.
Genau.
Und da könnt ihr euch das dann anschauen.
Und der Plan ist der, dass, also man hat immer als großes Backpiece diese Tarotkarte. Die Zahl verweist immer auf die Folgennummer und dann unten eben hier in dem Fall das ist The Banshee's Scream und dann eben die Banshee. Und das ist Teil eben einer Sammlung, die wir jetzt in nächster Zeit, also es, mit jedem Drop ist
mit
so.
Mit wir meint sie sich, weil sie muss zeichnen. Ich kann das nicht.
Ja,
sei denn, ihr wollt Himmel mit Sonnen links oben in der Ecke.
Können wir auch mal ausprobieren. Ansonsten lächelst du den Leuten, die auf diese Website gehen, auf unseren Shop, aber auch nett entgegen.
Das ja.
Also
ja.
Pia ist schon auch anwesend. Und genau, zu jedem Drop soll es eben ein neues folgeninspiriertes Motiv geben, was dann das vorherige ersetzt. Das heißt, wenn die Banshee einmal raus ist, also ihr könnt jetzt 2 Wochen lang vorbestellen, bis zum 14. Juli meine ich, ich sage euch aber auch nochmal vorher Bescheid, ist das vorbei, dann macht die Banshee Platz für ihre Nachfolgerin, so viel kann ich schon mal verraten. Und genau, wird dann auf unbestimmte Zeit nicht mehr erhältlich sein. So der Plan. Prints haben wir jetzt auch, aber wie gesagt, guckt euch das einfach alles an. Es ist alles auf jeden Fall verlinkt und damit genug der Eigenwerbung.
Genau.
Heute
kommen wir zur Fremdwerbung.
Weißt du was? Das ist eigentlich eine gute Überleitung. Machen wir das doch noch eben.
Leute. Sorry.
So, 2 Wochen sind rum.
Ja.
Es wird Zeit für unsere neuen Choro-Empfehlungen.
Unbedingt.
Und ich würde sagen, ich lege direkt vor.
Ich bin gespannt.
Ein bisschen was Neues ausprobiert.
Ja.
Das Bio-Bären-Granola fand ich ja immer schon sehr geil.
Genau.
Darf einfach gar nicht mehr fehlen, sonst weiß ich nicht mehr, was ich morgens essen soll. Aber es gibt auch da ein Bio-Schoko-Granola. Und das ist auch gerade für den noch süßeren Zahn sehr, sehr geil. Und das gerade so mit Joghurt, das hat für mich immer so ein Stracciatella-Vibe.
Ja,
und das, genau, heiße Empfehlung. Oder ich frühstücke ja auch tatsächlich manchmal ganz gerne warm. Ich finde so ein Porridge wärmt einfach von innen.
Das
ich weiß
so.
Nicht, das mag ich total gerne. Und da gibt es auch von Choro ein Schoko-Porridge. Und das ist für die ganz, 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 ganz faulen Leute, weil das ist fertig, so wie es kommt. Das musst du nur in den Topf mit ein bisschen hier Wasser, Hafermilch, Mandelmilch, normale Milch, you name it, aufkochen, fertig. Geil.
Nice. Ich habe auch was Schönes ausprobiert. Mhm. Und wir können uns nochmal in Richtung leichtere Snacks bewegen. Und zwar, ich habe zufällig eigentlich bei unserer letzten Bestellung diese Puffreisriegel mit weißer Schokolade und Kokos dazu getan. Ja, jetzt bin ich süchtig. Also ich weiß nicht, wer von euch gerne so Reiswaffeln mit Schokolade isst. Und jetzt stellt euch das bitte vor, so in Raffaello-Richtung.
Das klingt sehr gut.
Und du hast gesagt? Jetzt schon alle. Die Sache ist, du hast halt das Gefühl, du hast einen Riegel gegessen. Mhm. Also, ne, du hast ja auch einen Riegel gegessen.
Hast du,
dadurch,
ja?
dass das wenig wiegt.
Hast du wenig Riegel gegessen?
Du hast eigentlich wenig Riegel gegessen, aber es ist so ein vollwertiger Snack irgendwie. Ja. Und es tut, also für mich war es so dieses, mein süßer Zahn war einfach super zufriedengestellt. Mhm. Ich hatte das Gefühl, ich habe ein Stück Kuchen gegessen, so, weißt du? Also dieses Gefühl von was richtig Reichhaltiges, Leckeres, Soulfoodiges, Süßes gegessen.
Sehr geil.
Ja.
Das habe ich auch bei den gepufften Apfelchips übrigens.
Ja, die liebe ich auch.
Also das ist einfach nur gepuffter Apfel und demnach, da ist nichts Schlimmes dran. Die kannst du so wegsnacken. Ja. Die sind auch super leicht.
Ja.
Und das ist einfach so ein geiler Snack, weil dadurch, dass die so crunchy sind, habe ich wirklich das Gefühl,
das ist das.
Ich hänge in einer Chipstüte drin.
Ja, oder
also
Popcorn
ist dann zwar
so,
fruchtig,
ne?
Und
ja,
nicht
genau.
herzhaft, aber du musst einfach auf was draufbeißen,
genau.
Und es muss knurpsen.
Jo, das ist so.
Das ist ein Naturgesetz.
Ja.
So. Und wenn ihr auch Bock habt, euch bei Koro einzudecken mit allerlei geiler Lebensmittel, weil davon gibt's da wirklich jede Menge, dann könnt ihr mit unserem Code Stimmen im Kopf, alles groß und zusammengeschrieben, nach wie vor 5% auf euren Einkauf sparen. Und den direkten Link zur Website von Koro sowie den Code, den haben wir euch natürlich wie immer in der Folgenbeschreibung und in unserem Linktree verlinkt.
Danke, Koro. Wir freuen uns wirklich immer sehr.
So ist es. So, jetzt aber. Die heutige Folge ist gesponsert von, nein, Quatsch, ist tatsächlich so ein bisschen aus der Not geboren, will ich sagen, weil ich jetzt schon seit ein paar Wochen fast, wieder an einem Mount Everest großen, an einem Mount Everest-esken Projekt, Folgenprojekt arbeite, was sich auch wieder über mehrere Teile erstrecken wird. Und ich habe halt einfach gemerkt, nee, das braucht noch Zeit, ich muss noch mehrere Bücher dazu lesen und alles und habe dann kurz unterbrochen und habe mich an diesen Fall hier, den wir heute hier behandeln, erinnert und dachte mir, okay, der ist auch sau spannend, ohne Witz, der liest sich wie eine Black Story, als ich davon das erste Mal, das klingt, es ist so abstrus, es klingt fast wie ausgedacht und da ihr abgestimmt hattet, dass ihr noch nicht die Schnauze voll von Cold Cases habt, dachte ich, kann ich euch einen noch antun.
Finde ich auch.
So, ne? Und genau das machen wir jetzt auch.
Genau das hat sie getan. Ich
genau
bin gespannt.
Das hab ich getan.
Ja, dann.
Dann steigen wir mal rein.
Yes.
Kansas City, Missouri, 2. Januar 1935. Ein kalter Nachmittag senkt sich über die Straßen der Stadt, als ein Mann in dunklem Mantel das Hotel President betritt. Ein elegantes, mehrstöckiges Haus im heutigen Power and Light District. Er wirkt ruhig, kontrolliert, trägt weder Koffer noch Aktentasche bei sich. Nur ein Name, eine Adresse und ein Wunsch begleiten ihn. Ein Zimmer in einer der oberen Etagen, mit Blick zum Innenhof. Nicht zur Straße, kein Lärm, kein Licht. Für eine Nacht. Er registriert sich unter dem Namen Roland T. Owen und gibt eine Adresse in Los Angeles als seinen Wohnort an. Auf das Hotelpersonal wirkt der junge Mann gepflegt und auffällig unauffällig. Wäre da nicht diese prominente Narbe an seiner linken Schläfe und das, was man im gängigen Sprachgebrauch auch als Blumenkohlohr bezeichnet? Eine anatomische Anomalie, die häufig bei Boxern oder Ringkämpfern infolge häufiger Schläge auf die Ohren zu beobachten ist. Der Page Randolph Probst bringt Owen hinauf in den 10. Stock. Zimmer 1046 liegt wie gewünscht ruhig zum Innenhof. Während der Fahrt im Aufzug erwähnt Owen beiläufig, dass er die letzte Nacht im nahegelegenen Mühlebach-Hotel verbracht habe. Für $5 pro Nacht. Zu teuer, wie er betont. Der junge Mann scheint trotz seines eleganten Äußeren bedacht auf Sparsamkeit, denkt sich der Page und beobachtet beim Betreten des Zimmers, wie sein Gast eine Haarbürste, einen Kamm und Zahnpasta aus seiner Manteltasche zieht, wobei es sich um sein einziges Gepäck zu handeln scheint. Nichts deutet darauf hin, dass Owen einen längeren Aufenthalt plant. Er legt die Hygieneartikel ordentlich auf die Ablage über dem Waschbecken. Dann übergibt Probst Owen den Schlüssel für das Zimmer und kehrt zurück in die Lobby. Nur kurze Zeit später sieht er, wie Ronald T. Owen das Hotel wieder verlässt. Als das Zimmermädchen Mary Sopdick nach einem freien Tag ihre Schicht beginnt und Zimmer 1046 betritt, rechnet sie nicht damit, einen neuen Gast anzutreffen. Am Abend zuvor hatte noch eine Frau das Zimmer bewohnt. Owen erlaubt Mary, das Zimmer während seiner Anwesenheit zu reinigen. Ihr fällt jedoch auf, dass der junge Mann am helllichten Tag alle Vorhänge zugezogen hat und der Raum nur durch das schummrige Licht einer kleinen Beistelllampe beleuchtet wird. Auf sie wirkt der Bewohner des Zimmers, auch wenn er ihr Zutritt gewährt hat, besorgt und angespannt. Vielleicht sogar ein wenig verängstigt. Während sie ihrer Arbeit nachgeht, streift Owen sich seinen schwarzen Mantel über, greift zum Kamm und stellt sich vor den Spiegel, wo er sich das braune Haar zurückkämmt. Bevor Mary das Zimmer verlässt, bittet er sie, die Tür offen zu lassen, da er in Kürze Freunde erwarte. Als Mary gegen 16 Uhr in das Zimmer 1046 zurückkehrt, dieses Mal mit gewaschenen Handtüchern, liegt es erneut im Dunkeln. Nur das Licht aus dem Flur fällt in einem Kegel durch den Türspalt. Im schwachen Schein des Lichts erkennt Mary, dass Owen vollständig bekleidet auf dem Bett sitzt. Er scheint zu schlafen oder zu warten. Jedenfalls rührt er sich nicht. Auf dem Nachttisch liegt eine handgeschriebene Notiz. Don, ich werde in 15 Minuten zurück sein. Warte. Mary verlässt das Zimmer wieder. Als sie die Tür leise hinter sich ins Schloss zieht, ahnt sie nicht, welch ein Mysterium sich in den folgenden Stunden in Zimmer 1046 zusammenbrauen wird. Der Morgen des 3. Januar 1935 beginnt ruhig im Hotel President. Leise Schritte hallen über die Teppichböden der Gänge. Das Personal geht seiner Routine nach. Auch Mary Sopdick macht sich wieder auf den Weg. Zurück zu Zimmer 1046, wo sie am Vortag bereits auf den sonderbaren Gast getroffen war, der sich Roland T. Owen nennt. Vor der Tür angekommen, fällt ihr gleich etwas Ungewöhnliches auf. Sie ist verschlossen. In der heutigen Praxis eine Selbstverständlichkeit, doch konnten verriegelte Türen 1935 im President Hotel nur eines bedeuten. Der Gast ist nicht in seinem Zimmer, denn die Türen konnten nur von außen abgeschlossen werden. Mary holt den Generalschlüssel hervor, öffnet die Tür und tritt ein. Als sie im schummrigen Licht die Umrisse eines Mannes auf dem Bett sitzen sieht, zuckt sie zusammen. Owen ist doch da. Vollkommen regungslos liegt er in halbsitzender Position auf seinem Bett. Die Vorhänge sind immer noch zugezogen und lassen kaum Tageslicht in den Raum. Genau wie am Vortag. Als wäre die Zeit in 1046 einfach stehen geblieben. Plötzlich klingelt das Telefon. Owen hebt ab. Seine Stimme klingt gedämpft, abwesend, aber eindeutig.
Nein, Don, ich möchte nichts essen. Ich habe keinen Hunger. Ich habe eben erst gefrühstückt. Nein, ich bin nicht hungrig.
Der Name Don kommt Mary bekannt vor. Am Abend zuvor hatte sie ihn auf der Notiz, die auf dem Nachttisch lag, gesehen. Doch kann sie ihm kein Gesicht zuordnen. Bisher hatte sie Owen nie in Begleitung gesehen. Er hat das Telefon noch nicht aus der Hand gelegt, da beginnt er sich mit Mary zu unterhalten. Ungewöhnlich freundlich, beinahe gesprächig. Er fragt, ob sie für die gesamte Etage zuständig sei und ob der Präsident selbst im Hotel wohne. Seine Stimme bleibt dabei zwar ruhig, doch bekommen seine Fragen einen bohrenden Charakter. Ein Hauch von Misstrauen liegt in der Luft. Dann beschwert sich Owen erneut über das Mühlebach-Hotel. Der Preis: $5 die Nacht. Zu teuer, zu viel. Als Mary ihre Arbeit verrichtet hat, verlässt sie das Zimmer. Doch verlangt es ihre Arbeitsroutine, auch an diesem Tag, dafür Sorge zu tragen, dass alle Hotelgäste mit frischen Handtüchern versorgt sind. Und so kehrt sie einige Stunden später, abermals gegen 16 Uhr, zu Zimmer 1046 zurück. Dieses Mal hält sie inne, ehe sie klopft. Aus dem Inneren des Zimmers dringen Stimmen. Zwei Männer unterhalten sich. Gedämpft, aber hörbar angespannt. Mary klopft und eine tiefe, fremde Stimme antwortet: Wer ist da? Ziemlich sicher nicht Owens Stimme. Zu laut, zu dominant. Mary antwortet, dass sie frische Handtücher gebracht habe, woraufhin die Stimme entgegnet: Wir brauchen keine. Doch Mary weiß es besser. Es gibt keine Handtücher im Zimmer, denn sie selbst hatte die letzten am Morgen mitgenommen. Irritiert verharrt sie für einen kurzen Moment vor der Tür. Dann geht sie weiter. 2 Stunden später checkt eine junge Frau aus Lee's Summit namens Jean Owen spontan in das Hotel ein und bezieht Zimmer 1048, gleich neben Ronald T. Owen. Sie fühle sich nicht gut und wolle in diesem Zustand so spät nicht noch nach Hause fahren. Gegen 21.20 Uhr kommt ihr Freund sie besuchen und bleibt für etwa 2 Stunden. Später wird sie sagen, dass die Nacht, die sie im Hotel President verbracht hat, äußerst seltsam war. Die ganze Zeit über habe sie laute, aufgebrachte Stimmen auf dem Flur gehört. Jean Owen berichtet von Männern, Frauen, Flüchen und Streit. Und sie ist nicht die Einzige, die in der Nacht vom 3. auf den 4. Januar 1935 eine solche Beobachtung gemacht haben will. Charles Blotcher, der Aufzugsführer, tritt seinen Dienst um Mitternacht an. Bis etwa 1:30 war viel Trubel im Hotel. Dann wurde es langsam ruhiger, mit einer Ausnahme. In Zimmer 1055 schien noch gefeiert zu werden. Doch es gibt eine Person, die Blotcher mehrfach begegnet ist. Eine Frau, bereits bekannt im Hotel und von der das Personal annimmt, sie sei eine Sexarbeiterin. Charles Blotcher hatte sie öfter Gäste aufsuchen sehen. Gegen Mitternacht bat sie ihn dann, sie zur 10. Etage zu bringen. Dort fragte sie nach Zimmer 1046. Doch nur 5 Minuten später ertönte die Klingel im Aufzug erneut und die Frau stand wieder vor der sich öffnenden Fahrstuhltür, irgendwie irritiert dreinblickend. Ihr Klient sei nicht dort, habe sie zu Charles gesagt. Dabei hatte er sie doch angerufen. Bei ihren vorangegangenen Treffen sei er immer zuverlässig gewesen. Nur jetzt nicht. Als sie das Oberlicht, das durch die Tür von Zimmer 1024 dringt, bemerkte, mutmaßte sie, dass er sich vielleicht dort aufhalten könnte. Nach dieser Konversation sei die junge Frau im 10. Stock verblieben und Charles habe seine Schicht fortgesetzt. Erst eine halbe Stunde später habe er sie wieder nach unten gefahren. Doch war sie diesmal nicht allein. Ein Mann begleitete sie. Gemeinsam fuhren sie in den 9. Stock. Um 4.15 Uhr brachte der Aufzugsführer sie dann wieder nach unten in die Lobby. Nur 15 Minuten später folgte der Mann ihr. Er könne nicht schlafen. Er gehe spazieren, habe er gesagt. Aber nicht nur im Hotel President gingen in jener Nacht seltsame Dinge vor sich. Gegen 23 Uhr war Robert Lane mit seinem Auto auf der 13th Street nur etwa 300 Meter vom Hotel entfernt unterwegs. Plötzlich lief ein Mann auf die Straße und zwang ihn zum Anhalten. Er war lediglich mit einem Unterhemd, einer Hose und Schuhen bekleidet. Eindeutig zu wenig für eine kühle Januarnacht in Kansas City. Der Fremde entschuldigte sich bei Lane mit den Worten, er habe das Auto für ein Taxi gehalten. Dann habe er Lane gebeten, ihn an eine Kreuzung zu bringen, an der er tatsächlich ein Taxi bekommen könnte. Robert Lane willigte ein und der Fremde stieg zu ihm in den Wagen. Während der Fahrt musterte Lane den Mann im Rückspiegel. Seinen Arm, über den sich eine tiefe Schramme erstreckte, hielt er in einer Schonhaltung, als würde er das aus der Wunde laufende Blut auffangen wollen. »Sie sehen aus, als hätten Sie eine harte Nacht gehabt«, tat Lane seine Gedanken offen kund. Daraufhin habe der Fremde in verheißungsvollem Tonfall entgegnet: »Ich werde morgen jemanden umbringen.« Was genau dem Mann angetan worden war, habe er nicht gesagt. Doch klangen seine Worte in Lanes Ohren nach Rache. An der Ecke von 12th Street und Trost Avenue, wo sich in der Nacht oft Taxis sammeln, hielt Lane an. Der Mann bedankte sich, stieg aus, entdeckte ein geparktes Taxi und betätigte die Hupe, bis der Fahrer aus einem nahegelegenen Restaurant kam und verschwand. Am frühen Morgen des 4. Januar 1935 tritt die neue Telefonistin Della Ferguson ihre Schicht in der Schaltzentrale des Hotel President an. Es ist 7:15, als sie sich an die Liste der gewünschten Weckanrufe macht. Einer davon geht ins Zimmer 1046. Doch kann der Anruf nicht durchgestellt werden. Zwar ist die Leitung frei, doch wurde der Hörer scheinbar nicht richtig aufgelegt, wie ein kleines blinkendes Licht am Schaltbrett verrät. Nachdenklich runzelt Della die Stirn. Dann bittet sie den Pagen Randolph Probst, in Zimmer 1046 nach dem Rechten zu sehen. Randolph kennt das Zimmer. Er war es, der 2 Tage zuvor den Gast Roland T. Owen dorthin begleitet hatte. Als er auf der 10. Etage ankommt, findet er die Tür verschlossen vor und das Schild "Bitte nicht stören" baumelträger an der Klinke. Er klopft mehrmals, erst zaghaft, dann kräftig und fordernd. Schließlich ertönt auf der anderen Seite der Tür eine Stimme aus dem Inneren. Dumpf, aber eindeutig. "Kommen Sie rein." Doch das kann er nicht. Die Tür ist abgeschlossen. Wieder die Stimme. "Schalten Sie das Licht ein." Verwirrt, ohne Schlüssel und zunehmend genervt, ruft Probst nur durch die Tür: "Hängen Sie das Telefon auf." Dann kehrt er in die Lobby zurück und erklärt der Telefonistin Ferguson, der Gast sei vermutlich betrunken. Man solle einfach noch eine Stunde warten. Doch um 8.30 Uhr blinkt das Lämpchen auf der Schaltfläche immer noch. Das Telefon ist wieder oder immer noch ausgehängt. Diesmal wird ein anderer Page geschickt, Harold Pike, und er hat einen Generalschlüssel dabei. Als Pike die Tür aufschließt, empfängt ihn nichts als Dunkelheit. Kein Licht, kein Laut. Nur das fahle Licht aus dem Flur erleuchtet den Raum. Owen liegt nackt auf dem Bett, regungslos. Auf dem Laken erkennt er mehrere dunkle Flecken. Etwa Blut? Oder doch nur ein paar Schatten? Pike wagt sich nicht näher heran. Stattdessen hebt er den Telefonhörer auf, der am Boden liegt, legt ihn auf das Gerät zurück und verlässt das Zimmer wieder. Kurze Zeit später, um 10.30 Uhr, leuchtet das Lämpchen auf der Schaltfläche erneut. Der Hörer scheint wieder runtergefallen zu sein. Diesmal will sich der Page Randolph Probst selbst ein Bild davon machen, was in Zimmer 46 vor sich geht. Er greift nach dem Generalschlüssel und begibt sich ins 10. Stockwerk. Ein Klopfen, keine Antwort. Doch kaum hat er die Tür geöffnet, friert er in seiner Bewegung ein. Keine 60 Zentimeter vor ihm kniet Owen, auf Ellenbogen und Knien, den Kopf gesenkt und blutüberströmt. Probst schaltet das Licht ein und sieht noch mehr Blut. An den Wänden, unter der Decke, im Badezimmer, auf dem Bett, einfach überall. Er wendet sich ab, rennt los und holt Hilfe. Als er mit dem stellvertretenden Hotelmanager zurückkehrt, lässt sich die Tür kaum mehr öffnen. Owen ist in der Zwischenzeit vollständig zu Boden gesackt und liegt nun direkt hinter der Tür. Erst als er sich mühsam aufrappelt, können sie eintreten. Der schwerverletzte Mann wankt ins Badezimmer und setzt sich an den Rand der Badewanne. Mit seinem blutüberströmten Gesicht verwandelt er das sterile Bad in eine groteske Szenerie, fast wie aus einem Albtraum. Der Hotelmanager verständigt sofort die Polizei und einen Arzt. Und nur kurze Zeit später trifft Dr. Arnold Flanders vom Kansas City General Hospital am Ort des Geschehens ein. Seine Untersuchung offenbart das ungeahnte Ausmaß des Grauens, das Owen in der Nacht auf den 4. Januar widerfahren sein muss. Man hatte ihn mit Kordeln an Hals, Handgelenken und Fußgelenken gefesselt. Owens Hals zeigt Würgemale, als hätte jemand versucht, ihn zu erdrosseln. Zudem wurde er mehrfach in die Brust gestochen, direkt oberhalb des Herzens. Eine Wunde durchbohrte sogar seine Lunge. Und Schläge gegen den Kopf haben seinen Schädel auf der rechten Seite frakturiert. Dr. Flanders befreit Owen von den Fesseln und stellt ihm die zentrale Frage: Wer hat ihn das angetan? Owens Antwort kommt gelinde gesagt überraschend. Zwar ist er kaum bei Bewusstsein, doch bringt er leise das Wort "niemand" hervor. Er habe sich den Kopf bei einem Sturz an der Badewanne verletzt. Er habe sich jedoch nicht mutwillig selbst etwas anhaben wollen. Kurz darauf fällt Owen in eine tiefe Bewusstlosigkeit, aus der er nicht wieder erwachen wird. In den frühen Morgenstunden des 5. Januar 1935 wird Ronald T. Owen im Krankenhaus für tot erklärt. Kaum war bekannt geworden, dass ein junger Mann unter höchst mysteriösen Umständen in einem Hotelzimmer im 10. Stock des Hotel President ums Leben gekommen war, nehmen die Ermittlungen der Kansas City Police rasch an Fahrt auf. Eine Autopsie ergibt, dass die Todesursache eindeutig die schweren Verletzungen waren. Stichwunden in der Brust, ein Schädelbruch, Würgemale und Fesselung. Der Zustand der Blutflecken im Zimmer lässt darauf schließen, dass die Angriffe vermutlich zwischen 4 und 5 Uhr morgens erfolgt waren, noch bevor der erste Hotelangestellte an die Tür geklopft hatte. Die Spurensicherung befördert zahlreiche Auffälligkeiten, doch keine konkreten Beweise zutage. Im gesamten Zimmer fehlen persönliche Gegenstände. Keine Kleidung, keine Schuhe, nicht einmal der schwarze Mantel, den Owen bei seiner Ankunft am Hotel getragen hatte. Nur ein Krawattenetikett war noch übrig. Der Hersteller saß in New Jersey. Auch die standardmäßigen Hygieneartikel des Hotels, also Seife, Shampoo und Handtücher, sind im Hotelzimmer nicht mehr auffindbar. Die Fesselungen und die Art der Verletzungen legen jedoch nahe, dass Ronald T. Owen Opfer eines Gewaltverbrechens geworden war. Zudem findet sich keine Tatwaffe, die auf einen Suizid hindeuten würde. Im Badezimmer entdecken die Ermittler zwei Gläser, eines davon beschädigt mit einer fehlenden Ecke, welches im Waschbecken liegt. Gleich daneben liegen eine Haarnadel, eine Sicherheitsnadel, eine ungerauchte Zigarette und eine kleine, ungeöffnete Flasche mit verdünnter Schwefelsäure. Auf dem Telefon finden sich 4 Fingerabdrücke. Aufgrund ihrer Größe vermuten die Ermittler, dass sie von einer Frau stammen. Doch gehören sie weder dem Opfer noch einem der Hotelangestellten. Da Ronald T. Owen beim Einchecken in das Hotel President Los Angeles als seinen Wohnort angegeben hatte, versucht man zudem, die Spuren des Mannes in seine Heimatstadt zurückzuverfolgen. Doch als die Polizei von Kansas City sich mit dem LA Police Department in Verbindung setzt, erhalten sie eine verblüffende Antwort. Ein Roland T. Owen existiert nicht. Wer ist also der Mann aus 1046? Und wer hat ihn getötet? Die Gäste des Hotels werden befragt. Zimmernachbarin Jean Owen und ihr Freund Joe Reinhardt berichten zwar von der nächtlichen Ruhestörung, beteuern jedoch beide, Roland T. Owen zu keiner Zeit gesehen zu haben. Auffällig ist zwar, dass sich Jean und der Unbekannte, der sich selbst Roland T. Owen nannte, einen Nachnamen teilen, doch scheint es zwischen den beiden ansonsten keinerlei Verbindungen zu geben. Jean Owen und Joe Reinhardt scheiden für die Polizei somit aus dem Kreis der Verdächtigen aus. Auch Charles Blotcher, der Aufzugführer, berichtet, dass sich in der Nacht auf den 4. Januar ungewöhnlich viele Leute im 10. Stockwerk aufgehalten hätten und dass es auffallend oft auch zu später Stunde noch von Hotelgästen frequentiert wurde. Beobachtungen, die sich genau wie die von Jean Owen zu Protokoll gegebene Ruhestörung durch eine Party, die am besagten Abend in Zimmer 1055 abgehalten worden sein soll, erklären lassen würden. Zudem erwähnt der Aufzugsführer gegenüber der Polizei die Frau, die er für eine Sexarbeiterin hielt und die ihn gegen Mitternacht darum gebeten hatte, sie zu Zimmer 1046 zu bringen, wo sie Roland T. Owen jedoch nicht antraf. Später in der Nacht suchte sie gemeinsam mit einem Mann den 9. Stock auf, bis sie das Hotel President gegen 4.15 Uhr verließ. Der Mann folgte ihr etwa 15 Minuten später. Auch wenn der Zeitpunkt, an dem die beiden die Szenerie verlassen haben, zum Todeszeitpunkt passt, so kann es sich bei dem Unbekannten, sollte es sich bei der Frau tatsächlich um eine Sexarbeiterin handeln, lediglich um einen weiteren Kunden gehandelt haben. Und dann gibt es da noch die Option, dass Roland T. Owen den Abend des 3. Januar überhaupt nicht im Hotel verbracht hatte. An dieser Stelle kommt die Aussage von Robert Lane ins Spiel. Nachdem die Presse landesweit über den mysteriösen Tod eines Unbekannten im Hotel President berichtet hat und der Leichnam sogar aufgrund mangelnder Fortschritte in dem Fall öffentlich aufgebahrt wurde, meldet sich Robert Lane bei der Polizei. Er hatte am späten Abend des 3. Januar gegen 23 Uhr einen fremden, leicht bekleideten, verletzten Mann in seinem Auto mitgenommen. Als er das Foto der Leiche des Bewohners von Zimmer 1046 in der Tageszeitung sah, stand für ihn fest, bei dem Toten handelt es sich um den Mann, dem er am 3. Januar unter so seltsamen Umständen begegnet war. Um sich zu vergewissern, stattete Lane sogar dem Bestattungsinstitut, wo man den Leichnam aufgebahrt hatte, einen persönlichen Besuch ab. Wie erwartet, weist der Körper des Toten einen tiefen Schnitt an genau dem Arm auf, den sich der Unbekannte am 3. Januar auf der Rückbank seines Fahrzeugs schützend vor die Brust gehalten hatte. Schon da war ihm die Wunde aufgefallen. Nun, wo sich Lanes Verdacht bestätigt hatte, gab er den Hinweis an die Polizei von Kansas City weiter. Doch behandelt die seine Aussage mit äußerster Skepsis. Denn keiner der Hotelangestellten will Roland T. Owen in der Nacht das Hotel verlassen oder wieder betreten sehen haben. Und ein leicht bekleideter Mann, der verletzt und blutend in einer kalten Januarnacht das Hotel verlässt, wäre vermutlich irgendjemandem aufgefallen. Und doch ist Robert Lane nicht der Einzige, der Roland T. Owen am Abend des 3. Januar außerhalb des Hotels gesehen haben will. Andere Zeugen wollen den Unbekannten in den umliegenden Bars an der 12th Street gesehen haben, und zwar in Begleitung von zwei Frauen, deren Identität nicht geklärt werden konnte. Diese Sichtungen sprechen also wiederum dafür, dass es sich bei dem Mann, den Robert Lane in seinem Wagen mitgenommen hatte, tatsächlich um Roland T. Owen handelte. Auch die Spur zu dem anderen Hotel, in dem der Unbekannte vor seinem Aufenthalt genächtigt hatte, verläuft im Nichts. Denn niemand namens Owen war hier registriert worden. Stattdessen erinnert sich das Personal des Mühlebach Hotels an einen Mann, der sich als Eugene K. Scott ausgegeben hatte. Mit derselben Beschreibung, demselben Wunsch nach einem Zimmer zum Innenhof, derselben angeblichen Herkunft, Los Angeles. Doch erweist sich auch dieser Name als ein frei erfundenes Alias. Die Identität des Toten bleibt also weiterhin ungeklärt. Mittlerweile ist das Echo der landesweiten Berichterstattung so enorm, dass Menschen aus allen Teilen des Landes in dem Glauben, den Mann zu kennen, Hinweise schicken. Viele dieser Spuren verlaufen im Sand. Ein Mann namens Ernest Johnson will den Mann als seinen Cousin Harvey Johnson identifiziert haben, bis dessen Schwester das Gegenteil beweist. Denn ihr Bruder ist seit 5 Jahren tot. Ein Wrestling-Promoter aus Little Rock will Roland T. Owen als Cecil Warner wiedererkennen. Ein jungen Mann, der sich Wochen zuvor bei ihm gemeldet hatte, um für ihn als Amateurwrestler zu arbeiten. Eine Parallele, die die Narbe an Roland T. Owens linker Schläfe und das Blumenkohlohr als typische Wrestling-Verletzung erklären würde. Der Promoter verwies ihn an einen Kollegen namens Charles Loch. Doch konnte dieser die Ähnlichkeit zwischen dem Bewerber und Roland T. Owen nicht bestätigen. Viele Fragen bleiben also ungeklärt. War der Mann, der mit der Sexarbeiterin in der Nacht auf den 4. Januar durch den 10. Stock ging, vielleicht der mysteriöse Don, von dem Roland T. Owen in seinen letzten Stunden mehrfach sprach? War die Frau, die mit ihm auf ein Zimmer ging, dieselbe Person, deren Fingerabdrücke auf dem Telefon gefunden wurden? Und warum schien das Opfer trotz seiner Fesseln, trotz der brutalen Misshandlungen, nicht um Hilfe gerufen zu haben? Und warum hatte Roland vor seinem Tod sogar selbst ausgesagt, dass ihm niemand das angetan hatte? Ebenfalls seltsam, als das Zimmermädchen am Morgen des 3. Januar in Zimmer 1046 ihrer Arbeit nachgehen wollte, war die Tür von außen verschlossen. Doch Owen hielt sich im Raum auf. Das bedeutet, jemand hatte ihn eingeschlossen. War es der Besucher, den er bereits am 2. Januar angekündigt hatte, als er darum bat, die Tür unverschlossen zu lassen? Die Ermittler tappen nach wie vor im Dunkeln und so langsam gehen ihnen die Personen aus, die sie zu diesem Fall befragen könnten. Als Kansas City dann noch von 2 weiteren Mordfällen erschüttert wird, verschwindet der Fall Roland T. Owen aus den Schlagzeilen und der Fall wird kalt. Doch am 3. März 1935 dann die überraschende Wendung. Nachdem das Bestattungsinstitut verkündet hatte, den unidentifizierten Toten nach mehreren Wochen der Lagerung am nächsten Tag in einem Armengrab beizusetzen, folgt ein mysteriöser Anruf im Bestattungsinstitut. Am anderen Ende der Leitung meldet sich ein unbekannter Mann mit der Bitte, die Beisetzung Owens zu verschieben. Er werde die erforderliche Summe zahlen, damit dem Toten ein ordentliches Grab auf dem Memorial Park Cemetery in Kansas City und eine anständige Trauerfeier zuteil werde und er in der Nähe seiner Schwester beigesetzt werden könne, so der Anrufer. Als der Bestatter darauf hinweist, dass er den Anruf der Polizei melden müsse, erwidert der Fremde: Ich weiß, das stört mich nicht. Auf die Frage, warum der Mann sterben musste, antwortet er, er habe eine Affäre mit einer Frau gehabt, obwohl er mit einer anderen verlobt gewesen sei. Der Anrufer selbst, so deutet er an, sowie die beiden Frauen hätten das Treffen im Hotel arrangiert, um sich an ihm zu rächen. Betrüger bekommen in der Regel das, was ihnen zusteht, lautet sein letzter Satz. Dann legt er auf. In der Konsequenz wird das Begräbnis tatsächlich verschoben. Denn am 23. März erreicht das Bestattungsinstitut wie versprochen ein Paket mit $25. Ein Betrag, der heute etwa $500 entspricht, eingewickelt in Zeitungspapier. Genau die Summe, um für ein einfaches Begräbnis aufzukommen. Doch damit nicht genug. Auch ein örtlicher Florist erhält kurz darauf einen anonymen Anruf. Ihm werden zwei Umschläge mit je $5 zugeschickt, mit der Bitte, ein Blumengesteck aus 13 American Beauty Rosen anzufertigen. In einem der Umschläge befindet sich eine Karte mit der Aufschrift Love Forever, Louise. Wenig später folgt eine stille Zeremonie für einen Mann ohne Namen. Neben dem Pfarrer nehmen nur einige Kriminalbeamte teil. Getarnt als Friedhofsarbeiter beobachten sie die Grabstätte über mehrere Tage hinweg, in der Hoffnung, eine verdächtige Person würde Owens Grab einen Besuch abstatten. Doch niemand kommt. Einige Tage nach der Beerdigung klingelt erneut ein Telefon. Diesmal jedoch in der Redaktion der Kansas City Journal Post, die über die geplante Beisetzung Owens in einem Armengrab berichtet hatte. Eine Frau meldet sich, ebenfalls anonym, und sie stellt klar, dass der Mann aus Zimmer 1046 nicht, wie von der Zeitung postuliert, in einem Armengrab beigesetzt wurde. Er habe ein richtiges Begräbnis bekommen, sagt sie. Auf die Frage, wer sie sei, antwortet sie lediglich:
Ist nicht wichtig. Ich weiß, wovon ich rede.
Doch der Journalist drängt weiter und erhält die Information:
Er hat sich da in etwas hineinmanövriert.
Danach legt sie auf. Im Mai 1935 veröffentlicht die Zeitung American Weekly dann einen Artikel mit dem Titel The Mystery of Room 1046, in dem über die Umstände des rätselhaften Verbrechens, das sich in der Nacht auf den 4. Januar 1935 im Hotel President zutrug, berichtet wird. Zudem ziert eine Postmortem-Fotografie des Toten die Titelseite der Zeitung. Etwa ein halbes Jahr nach dieser Veröffentlichung wird eine Frau aus Birmingham, Alabama, auf den Zeitungsartikel aufmerksam und das Gesicht des toten Unbekannten erinnert sie an jemanden, von dem sie seit über 2 Jahren nichts mehr gehört hatte. Der Sohn einer Freundin. Sie zeigt ihr den Artikel und als Ruby Ogletree durch die Seiten blättert, offenbart sich ihr eine erschütternde Erkenntnis. Ihr Sohn, Artemus Ogletree, der 1934 per Anhalter nach Kalifornien aufgebrochen war und den sie seitdem nicht mehr gesehen hatte, war tot. Ruby kontaktiert umgehend die Polizei in Kansas City. Ihre Beschreibung des verlorenen Sohnes, einschließlich einer auffälligen Narbe am Kopf, die auf einen Unfall mit heißem Fett in der Kindheit zurückgeht, passt exakt zum Erscheinungsbild des Toten. Augenscheinlich handelt es sich bei dem Mann aus Zimmer 1046 tatsächlich um Artemus Ogletree. Mit der Identifikation des Toten sind die Behörden bei der Aufklärung des Falls einen großen Schritt weiter, doch ist das Rätsel damit keineswegs gelöst. Ganz im Gegenteil. Ruby hatte nämlich auch nach dem mutmaßlichen Todeszeitpunkt ihres Sohnes in den frühen Morgenstunden des 4. Januar noch Briefe von ihm erhalten. Der erste dieser Briefe war Anfang 1935 in Chicago abgestempelt worden. Doch hatte es Ruby damals sofort misstrauisch gestimmt, als sie sah, dass der Brief mit einer Schreibmaschine verfasst worden war, obwohl Artemus den Umgang mit dem Gerät überhaupt nicht beherrschte. Auch der Tonfall, in dem der Text verfasst wurde, war auffallend salopp und durchsetzt von Ausdrücken, die in Artemus' Jargon sonst nicht zu finden waren. Im Mai desselben Jahres folgte sogar ein weiterer Brief. In diesem kündigte Artemus an, er werde bald nach Europa reisen. Kurz darauf erreichte Ruby einen Eilbrief, angeblich am Tag des Aufbruchs, der ihr mitteilte, dass das Schiff noch am selben Tag aus New York ablegen würde. Im August 1935 erhielt Ruby dann einen Anruf aus Memphis, Tennessee. Der Mann am anderen Ende der Leitung behauptete, Artemis habe ihm in Kairo, Ägypten, das Leben gerettet, als er von einer Gruppe Krimineller angegriffen wurde. Artemis selbst könne sich fortan nicht mehr melden, da er durch den Kampf einen Daumen verloren habe und nun nicht mehr schreiben könne. Angeblich habe er eine reiche Frau in Kairo geheiratet und lebe dort nun wohlhabend. Ruby sprach rund 45 Minuten mit dem Fremden. Er redete aufgeregt, fast verworren. Und doch hatte sie das Gefühl, dass er Artemis persönlich gekannt haben musste. Der Anrufer gab sich als Godfrey Jordan aus. Ruby jedoch glaubt, dass es sich bei ihm in Wahrheit um Joe Simpson handelte, einen alten Freund von Artemis, mit dem dieser einst aufgebrochen war. Ruby konfrontiert Joe Simpson sogar Jahre später, am 28. Dezember 1939. Dieser versprach ihr, ein angeblich schlecht getipptes Schreiben von Artemis zu übergeben, doch zum vereinbarten Treffen erschien er nie. Die Behörden prüfen die Angaben aus dem Anruf, doch lassen sich keine Belege dafür finden, dass Artemis je nach Übersee gereist war. Weder die Schifffahrtsgesellschaften führten seinen Namen in ihren Passagierlisten, noch konnte das amerikanische Konsulat in Kairo Hinweise auf seine Anwesenheit finden. Die Polizei vermutet, dass es sich bei dem Anrufer und dem Verfasser der Briefe tatsächlich um eine Person handelt, die in Zusammenhang mit Artemis Tod steht und die Tat zu vertuschen versuchte, indem sie seiner Mutter durch den anhaltenden Kontakt in dem Glauben ließ, Artemis sei noch am Leben. Im Laufe der Ermittlungen kann die Polizei durch die Gespräche mit Ruby Ogletree jedoch eine weitere, potenziell vielversprechende Information zutage befördern. Neben dem President Hotel und dem Mühlebach hatte Artemis offenbar auch im St. Regis Hotel eingecheckt, das nur etwa 15 Minuten Fahrtweg vom Hotel President entfernt liegt. Sonderbar ist jedoch, dass sich Artemis zur selben Zeit, als er im Zimmer 1046 ums Leben kam, ein Zimmer mit einem anderen Mann im St. Regis teilte. Obwohl die Identität dieses Mannes nie geklärt werden kann, vermuten die Beamten, dass es sich bei dem unbekannten Mitbewohner um den mysteriösen Don handeln könnte. Als zwei Jahre später, im Jahr 1937, in New York ein gewisser Joseph Martin wegen Mordes verhaftet wird, nachdem er den Mann, mit dem er sich ein Hotelzimmer teilte, ermordet und dessen Leiche in einem Koffer verstaut hatte, den er nach Memphis schicken wollte, stellt die Polizei fest, dass Martin unter mehreren Aliasnamen gelebt hatte. Darunter auch der Name Donald Kelso. Folglich lässt die Polizei überprüfen, ob Joseph Martins Handschrift mit der jener mysteriösen Briefe, die Ruby Ogletree nach dem Tod ihres Sohnes erhalten hatte, übereinstimmt. Und die graphologische Analyse landet tatsächlich einen Treffer. Handelt es sich bei Joseph Martin alias Donald Kelso also wirklich um Don? Und hat er Artemis Ogletree umgebracht? Trotz dieser brisanten Spur wird niemals Anklage gegen Joseph Martin im Fall Ogletree erhoben. Die Polizei hält den Fall weiterhin offen. In den Jahrzehnten danach, bis weit in die 1950er Jahre hinein, wird die Akte immer wieder von neuen Ermittlern geprüft. Doch finden sich einfach keine neuen Hinweise. Und der Fall wird kalt. Bis 2003 erstmals wieder eine neue Entwicklung zutage tritt. John Horner, ein Historiker der Kansas City Public Library, erhält einen Anruf von einer unbekannten Person aus einem anderen Bundesstaat. Diese erklärt, sie habe nach dem Tod eines älteren Menschen beim Aufräumen von dessen Nachlass geholfen. Dabei sei ein alter Schuhkarton aufgetaucht, prall gefüllt mit Zeitungsausschnitten über den Fall Artemis Ogletree. Und angeblich enthielt dieser Karton auch einen Gegenstand, der in damaligen Presseberichten erwähnt worden war. Wer der Anrufer war oder um welchen Gegenstand es sich handelte, wurde jedoch nie benannt. Horner selbst macht den Anruf erst Jahre später öffentlich, am Ende eines zweiteiligen Blogbeitrags, den er 2012 auf der Website der Bibliothek veröffentlicht. Bis heute bleibt das Vermächtnis des Artemis Ogletree ungelöst. Kein Motiv, kein Täter, nur ein junger Mann, der unter falschem Namen starb und dessen Verschwinden offenbar so von Bedeutung war, dass jemand sogar nach seinem Tod noch Briefe in seinem Namen in Umlauf brachte und falsche Spuren durch kryptische Anrufe streute. Was bleibt, ist die Erinnerung, an einen der mysteriösesten Kriminalfälle der USA und an die stille Macht derer, die um jeden Preis verhindern wollen, dass er vergessen wird.
Okay, ich hatte mehrere Gedanken und ehrlich gesagt, und ich glaube, das kann man bei so einem Fall durchaus sagen, weil er ist lange her, er ist immer noch unsolved und so. Ich dachte zwischendurch die ganze Zeit, geil.
Warum?
Geil. Ja, weil das so spannend ist.
Es ist wahnsinnig spannend.
Also so, das war mal wieder so ein richtiger Cold Case.
Ja, weil wir die so selten in letzter Zeit haben.
Nee, aber einer, wo du dir denkst, okay, what? Aber dann wieder, what?
Es ist ein richtiger Head-Scratcher und ganz ehrlich, wenn du dann auch noch diese, dann hast du diese kryptischen Anrufe und so Leute, die seltsame Aussagen treffen und denkst dir, was habt ihr alle geraucht? Ja. Also selbst wenn du da irgendwie mit drin steckst, dann halt doch den Bubble. Ja. Das macht doch keiner. Oder wenn du da nicht drin steckst, dann halt erst recht den Bubble.
Total.
Weil nicht, dass du verdächtigt wirst.
Total. Und wie viel Geld auch. Damals das Geld noch, wie viel das Geld
das
noch
war
wert
war. Das war eine harte Erkenntnis.
Ja, ist wirklich krass, ne?
Ja.
Und wie teuer auch so ein Hoax, ein Streich gewesen wäre zu dem Zeitpunkt, wenn das wirklich jemand einfach aus Jux und Dollerei.
Ich glaube es eigentlich nicht.
Also das glaube ich auch nicht.
Also das wäre ja auch mehr auf eigene Kosten als auf die aller anderen.
Ich finde es halt komisch, dass, also wir müssen sowieso nochmal gleich an den Anfang zurück und so, ne? Aber ich finde es auch generell super merkwürdig, dass, wir gehen ja jetzt mal davon aus, dass es jetzt nicht einfach nur war, um die Hinterbliebenen oder die Polizei oder sowas irgendwie zu veräppeln. Und der Umkehrschluss daraus ist, dass ja jemand, der involviert war in diese Sache, diese Gelder bezahlt hat, um die Beerdigung zu finanzieren. Und das ist ja was ganz Persönliches.
Ja,
und das
spricht
für ein schlechtes Gewissen.
Ja, vor allem du riskierst damit ja eben nochmal wieder mit dem Fall in Verbindung gebracht zu werden.
Einfach ruhen lassen, die Polizei tappt im Dunkeln, alle tappen im Dunkeln, keiner hat einen Plan. Mhm. Und du könntest einfach sagen, drauf geschissen, da tut sich jetzt eh nichts mehr. Stattdessen bemühst du wirklich auch einen Haufen Geld, um da irgendwie entsprechend was in die Wege zu leiten.
Ja.
Und das ist eben dieses Ding, wo ich mir denke, das muss doch jemand gewesen sein, der mit ihm irgendwie in Verbindung stand, oder so, der einfach nicht wollte, dass er anonym begraben wird und oder dass er geschweige denn überhaupt begraben wird oder so, dass das wichtig war, dass er ein ordentliches Begräbnis.
Aber weißt du, was ich doppelt komisch finde? Das würde ja jetzt auch erstmal zu den Briefen passen, die man der Mutter geschickt hat.
Ja.
Aber die Person, die Briefe weitergeschrieben hat, kann ja, oder habe ich gerade einen Denkfehler? Die Person, die Briefe schreibt, kann ja nicht in dem Wissen gewesen sein, dass die Mutter durch den Zeitungsartikel ohnehin schon vom Tod ihres Sohnes weiß. Weil dann würdest du die Briefe nicht weiter schreiben, außer du willst jemanden einfach abfacken.
Nee, wusste sie ja auch nicht zu dem Zeitpunkt.
Als sie die Briefe noch bekommen hat?
Da hat sie ja noch nichts gewusst. Das war ja, so wie ich es verstanden habe, war es ja erst später.
Stimmt.
Sie hat ja die Briefe noch gekriegt und dann kommt diese Freundin mit dem Zeitungsartikel, weil sie den Typen
und da war die Bestattung ja aber schon.
Längst alles
gelaufen.
Das
heißt aber auch da, deswegen die Person muss eine persönliche Verbindung zum Ogletree, nennen wir ihn beim richtigen Namen, gehabt haben. Weil sonst mit der Bestattung und mit den Briefen an die Angehörigen und so. Und dann auch, Luis, wenn du auch noch Blumen schickst.
Ja, so. Das ist auch schräg. Und ich möchte gerne noch mal kurz so von vorne nach hinten durchgehen, weil ich das halt einfach alles schräg finde. Erstmal finde ich ja, also es geht ja erstmal smooth los und du denkst dir, alles klar, ne, so Hotel-Setting, dies, das, Ananas, der Typ checkt ein und so weiter.
Aber weißt du jetzt, was ich meine mit, dieser Fall liest sich wie eine Black Story.
Total. Deswegen will ich auch nochmal von vorne nach hinten. Ja. Aber die Sache ist, ich kann dir keine Ja-Nein-Fragen stellen, weil du sie nicht beantworten kannst.
Nee.
Niemand kann. Ich fand's halt schon krass irgendwie, diese Szenerie. Mary kommt in dieses Zimmer und will sauber machen. Mhm. Denkt, er ist nicht da, weil alles dunkel ist. Überhaupt ein Motiv, was sich die ganze Zeit durchzieht, dass dieses Zimmer permanent in absoluter Dunkelheit liegt.
Ja, und dass er sich so seltsam verhalten hat.
Er sitzt da im Sessel mhm. und sagt, hör mal, kein Problem, komm rein, mach sauber, ich bleib hier sitzen. Auf dem letzten Meter macht er sich die Haare schön und sagt, lass das Zimmer mal offen, da kommen nachher Freunde von mir und geht aber selber. Also schon irgendwie komisch.
Ja.
Am nächsten Tag, da habe ich schon gedacht, okay, jetzt ist er tot. Jetzt liegt er da auf dem Bett, jetzt ist er tot. So. Mhm. Nein, Pustekuchen, er liegt auf dem Bett und chillt da, auch noch ohne irgendwelche Flecken und Kuriositäten. Mhm. Und geht dann irgendwie an dieses Telefon und die haben ein Gespräch.
Ein ganz komisches Telefonat.
Übers Essen, ja. So. Ich habe keinen Hunger.
Ja.
Ich habe echt keinen Hunger, so. Ja. Hä? Aber das ist nicht das Merkwürdigste an dieser ganzen Geschichte, finde ich, dieses Telefonat, weil theoretisch könntest du ja auch sagen, du, ich gehe heute nicht mehr aus oder whatever, ne?
Ja, also, ja. Ne? Aber ich finde, das könnte auch ein Cover-Up-Till. Es geht eigentlich um, dich fragt jemand was ganz anderes.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und du darfst nicht einfach, sondern und dann ist das quasi ein Code-Wort oder deine Aussage, nein, ich habe keinen Hunger. Ja. Weil das auch immer wieder so, es kann natürlich einfach, vielleicht hat Don oder wer auch immer, einfach gefragt, hast du Bock, was essen zu gehen? Und er hatte einfach wirklich keinen Hunger. Ja. Oder es war halt eben so ein, ich finde, es wirkt halt eh alles, es wirkt fast, als hätte er in diesem Hotelzimmer auf seinen Tod gewartet.
Ja, total. Und er saß ja auch die ganze Zeit da und die Tür sollte offen bleiben, so als ob.
Ja.
Ja,
also er wollte ein abgelegenes Zimmer in den Innenhof raus, ne, weit oben irgendwie. Und es verändert, es ist fast wie so ein Stillleben und es verändert, pass es auf, kommt immer nur irgendwas dazu.
Ganz wild, ne? Er saß da und was ist denn, wenn dieser Typ, ganz platt dahingesagt, wenn der sich doch suizidieren wollte und das nicht konnte? Und wenn der das wäre wirklich wie eine Black Story, so eine Black Story gab es nämlich mal, wenn der einen Auftragskiller für sich selber bestellt hat und weil er seinem Leben ein Ende setzen wollte und nicht über seinen Schatten springen konnte.
Da machen aber diverse Dinge keinen Sinn.
Warum?
Weil zum einen, es sind ja auch noch so komische Sachen, es fehlen sämtliche Dinge aus diesem Hotelzimmer.
Mhm.
Nur eine Haarnadel, eine Zigarette ist irgendwie noch da. Dann diese Schwefelsäurefläschchen, wo ich mir auch denke, hä?
Mhm.
Dann wird er gefragt vom Arzt, wer war das? Und er sagt, niemand.
Mhm.
Haben Sie sich selbst was angetan? Nein.
Nein, aber er hat sich ja noch nicht selbst was angetan.
Nee, und die Art und Weise, wie. Wenn ich jemanden suizidieren soll, also du weißt, wie ich meine, dann machst du das doch nicht so. Das Blut war an der Decke.
Ja, I know.
So, das ist
aber dann denke ich wieder, jetzt mal wirklich ganz blöd dahingesprochen, dann denke ich wieder an den Kannibalen von Rotenburg.
Ja, es gibt nichts, weil das nicht geht.
So,
ne?
Das haben wir ja nun auch schon gelernt, ne? Also, weiß man nicht. Also ich finde, das könnte... Also, das bringt mich auch zu diesem Telefonat. Mhm. So. Bruder, hast du es dir anders überlegt? So, bleibt der Plan? Hast du es dir anders überlegt? Ich habe keinen Hunger. Hast du es dir wirklich nicht anders überlegt? Mhm. Ehrlich, ich habe wirklich keinen Hunger.
Mhm.
So. Also, nur so dahingesprochen. Ne?
Ja.
Also, ich würde die Theorie Nummer 4, bezahlter...
Die Hitman-Theorie quasi.
Die Hitman-Theorie, genau.
Glaubst du, dass dann die Sexarbeiterin und der Mann, der ihr kurze Zeit später aus dem Hotel gefolgt ist, was damit zu tun hat?
Da kommt ja wieder in die Quere, dass er vielleicht an diesem Abend gar nicht im Hotel war.
Auf der anderen Seite, glaube ich, wäre der wirklich aufgefallen, wenn er wieder reingegangen wäre. Also er muss auf jeden Fall weg gewesen sein.
Er wäre aufgefallen, weil er hatte keine Hose an. Laut diesem Lane, den er für einen Taxifahrer gehalten hat.
Eine Hose schon.
Ich dachte, er hätte, oder Unterhemd.
Nur ein
oder
Unterhemd.
So. Ja, auf jeden Fall. Und er war auch irgendwie verletzt, ne?
Ja, ja.
Also es war auf jeden Fall irgendwie,
er
nicht ganz koscher.
Diese Wunde am Arm.
Ja, genau. Also er sah nicht ganz fresh aus.
Mhm. Man will ihn ja auch mit zwei Frauen noch
das
irgendwie
stimmt.
da
das
durch
stimmt.
die
das
Pubs
mich,
ziehen sehen haben.
Das bringt mich zu der für mich am wenigsten wahrscheinlichen Theorie, das mit der Verlobten und der Affäre. Das glaube ich nicht.
Glaubst du nicht?
Nee.
Um ehrlich zu sein, wäre das für mich fast die wahrscheinlichste Theorie.
Dass zwei offensichtlich völlig obsessive Frauen in einer Art, also was muss dazu führen? Also
wie gesagt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Also das ist schon denkbar. Erinnere dich an Jodie Arias, was muss da passieren? Also es ist passiert schon. Und wenn die da so ein Revenge-Ding draus machen und vor allem, die hat...
Das ist mir zu dramatisch und zu filmisch.
Ja, nee, aber der überlegt, ja und dann auch, aber die, das passt wiederum zu dem, ich sorge dafür, die Verlobte würde dafür sorgen, dass er seiner Familie beigesetzt wird quasi. Mhm. Dafür würde sie Geld bezahlen. Sie würde dafür sorgen, dass die Mutter nichts mitkriegt, hätte die Adresse von der.
Das stimmt.
Und könnte das Ganze und schickt vielleicht noch... Und die andere schickt vielleicht noch Blumen, was offensichtlich für einen theatralischen Charakter spricht, der aber eben zu Leuten passt, die, Entschuldigung, sowas Abgedrehtes tun würden. Das Einzige, was für mich dagegen spricht, ist, wobei auch da, das könnte auch wieder zu der Frage passen, was muss passieren? Ich glaube, der gute Ogletree hatte trotzdem, oder Artemis, hatte trotzdem hier und da musste er irgendwie Dreck am Stecken
Klar,
gehabt haben.
Der Dreck am
weil
Stecken.
Warum checkst du immer mit anderen Namen ein? Also du benutzt nie deinen richtigen Namen irgendwo. Du bist immer undercover unterwegs. Irgendwas ist doch da komisch.
Mhm. Auf jeden Fall. So. Aber ich finde halt, ja, weiß auch nicht, dann kommt noch Don.
Wenn er Dreck am Stecken gehabt hat, dann war der da vielleicht mit Don verwandt,
ja,
also verknüpft, verbunden,
ja,
verbandelt.
Ja.
Es kann auch Don gewesen sein, es können aber, finde ich, auch immer noch die beiden Frauen gewesen sein und dass Don vielleicht aufgrund der schmutzigen Geschäfte mit Artemis Ogletree irgendwie im Kontakt stand.
Mhm.
Aber es passt natürlich, also da er schon mal jemanden in einem Hotel umgebracht hat, denkt man natürlich schnell, ja, safe war der das.
Ja, wobei wir ja auch gar nicht wissen, ob Don tatsächlich der Deckname Donald Dingsbums da überhaupt war, ne? Also das ist
dieser Joseph Martin, ob der
genau,
das überhaupt wirklich
Joseph
ist.
Joseph Martin,
ja.
Genau.
Mhm.
Ob er das überhaupt wirklich ist oder ob das halt
stimmt.
Einfach so eine Parallele ist, die gezogen wurde aufgrund des Namens.
Er wird nicht der einzige Don gewesen sein. Ja, das stimmt auch.
Genau.
Mhm.
Was ich komisch fand insgesamt, er hat das Zimmer ausdrücklich für eine Nacht gebucht.
Und
ist einfach länger geblieben.
Ja, als hätte er aber auf was gewartet.
Ja, genau. Ist halt noch nicht passiert irgendwie.
Ja. Was ich dann auch wiederum komisch finde, um nochmal hier Joseph Martin, da wiederum seine Spur führt wieder nach Memphis, wo ja auch die Anrufe ans Bestattungsinstitut herkamen.
Ja.
Das ist natürlich wieder eine andere Parallele. Ich verstehe aber auch, dass man da und man hatte diese Handschriftanalyse, die irgendwie gepasst hat, aber ich verstehe irgendwie auch, dass man da keine rechtlichen Schritte eingeleitet hat, weil es doch irgendwie, wie gesagt, nur, also es ist doch nicht konkret genug.
Nee, es ist eine Theorie, die halt von Indizien unterstützt wird, ne? Wie alles in diesem Fall irgendwie.
Ja.
Was ich generell komisch finde, ist, ich verstehe nicht, warum sowohl das Hotelpersonal als auch der Dude, der ihn dann rumgefahren hatte an dem einen Abend angeblich, Lane.
Der Aufzugführer.
Nee.
Ach so,
der Mensch, der nicht Taxifahrer war, genau. Und halt die insbesondere die Frau vom Reinigungspersonal.
Mary's Optik.
Ja, genau. Warum gehen die immer unverrichteter Dinge alle wieder? Also er hat offensichtlich schon geblutet und war auch schon so ein bisschen derangiert, als dieser Typ ihn rumgefahren hat.
Also
und er lag auf dem Bett und sie kommt rein und sieht, nee, warte mal, war es sie oder der Page? Ich weiß
gar
nicht mehr. Sie kommen rein und sehen, dass er Blutflecken, dunkle Flecken um ihn herum.
Genau, das war der Page. Der hat dunkle Flecken gesehen, hat sie wohl aber, habe ich auch gelesen, für Schatten gehalten.
Mhm.
Also er war irgendwie komisch. Aber ganz ehrlich, ich glaube auch Hotelpersonal, ich glaube, da gibt es auch nichts, was du nicht schon gesehen hast.
Okay, verstehe. Also auch, du stumpfst auch ab, ja, so ein bisschen und bist nicht immer gleich alarmiert bei allem.
Ja, und das war anscheinend ein Hotel, wo viel Betrieb war, auch spät abends noch, ne? Wir haben vom Aufzugführer gehört, dass erst so um 2 Uhr morgens oder so langsam ruhiger wird in dem Schuppen. Das heißt, also, ne, wenn du da auch Partys hast und so in manchen Räumen, wenn da teilweise auch Prominente absteigen oder weiß ich nicht, ja, ich glaube, es gibt nichts, was du nicht gesehen hast in solchen Hotels. Mhm. Dass da jemand alkoholisiert auf dem Bett liegt, bis in der, also, ja gut, dann mit den Flächen. Ich habe letztens noch ein Reel gesehen, wo eine Frau aus dem Hotel, aus ihrem Hotelzimmer die Rezeption angerufen hat und gesagt hat, es täte ihr leid. Aber sie hat sich, also sie hat auf einem Stück Schokolade gesessen. Das sieht aus, als hätte sie ins Bett gemacht. Sie möchte nur klarstellen, dass das nicht der Fall ist. Und also, und ob sie neueste, weil ihr das so unangenehm gewesen wäre, aber. Weißt du, sowas meine ich. Da hast du auch dunkle Flecken auf einmal.
Ja,
auf
dem, aber nicht in der, also.
Der Raum ist ja nicht beleuchtet. Ja, du siehst ja immer nur, du stehst ja immer im Dunkeln da drin.
Ja, und was ist dann mit dem Lane? Der hat sich dann mit dem unterhalten, der hat dem eine plausible Erklärung dafür gegeben, wie er aussieht, und dann war das fein.
Ja,
oder?
Das willst du auch machen.
Ja, ja.
Sagst du.
Erwachsener Mensch.
Boys will be boys. Sagst du zu einem, sagst du, jo, sieht aus, hättest du eine harte Nacht gehabt. Ja, ja, hatte ich.
Ja.
Hat so
mich geprügelt oder whatever.
Ja. Ist dann vielleicht auch irgendwie none of your business. Früher vielleicht noch viel mehr als heute.
Schräg finde ich ja auch das mit Ägypten. Also da habe ich auch gedacht, jo, alles klar. Irgendwie, ja, dein Sohn ruft dich nicht mehr an und wird dir auch keine Briefe mehr schicken, weil er jetzt in einem fernen, exotischen Land eine Frau kennengelernt und geheiratet hat und da
das
jetzt irgendwie mit seiner Familie
lebt. Auch schon
lebt.
Komisch. Überleg mal, so ein junger Typ, 17, hitchhiked von
nach
Birmingham,
Ägypten.
Erstmal nach Kalifornien.
Ja.
Und dann ist da auch irgendwie so gar kein Kontakt mehr und dann kriegst du noch diese komischen Briefe.
Ja.
Vielleicht war das ein Undercover-Agent.
Ah. Das wird die Lösung sein.
Das wird die Lösung sein. Das ist, ich finde, es wirkt fast alles ein bisschen. Also es ist einfach alles super suspekt.
Es ist super suspekt, so. Aber ich fand's geil. Also ich merke richtig, dass ich immer so ein. Ach.
Was macht dein Frustrationslevel?
Gar nicht. Weil
diesmal
es so
gar nicht?
War. Nein.
Weil wir hatten
das
ja letztes
ist wie
Mal.
Eine gute Geschichte
wir
eigentlich.
Ja, letztes Mal auch schon wieder ein Cold Case. Und da war ja so, sind wir beide sehr frustriert rausgegangen.
Ja.
Das ist heute ein bisschen anders.
Ja.
Okay, immerhin. Ich habe mich nämlich wirklich. Also,
finde
ich hatte ja auch gesagt.
Was mit dir?
Oh, macht. wurmt mich hier schon. Aber ich liebe Cold Cases ja gerade deswegen, weil ich gerne da noch länger drauf rumkaue und mir Gedanken dazu mache. Und aber ich hatte letztes Mal ja auch dann in die Community gefragt, so, wenn ihr keine Cold Cases
genau,
mehr
gesehen,
sehen
aber
könnt.
Aber waren ja einige,
aber
die gesagt haben, bitte her damit.
Ist fein, dann dachte ich, nee, gut.
Machen wir.
Können wir den
machen
jetzt
wir
auch noch machen.
Ja.
Er erfordert sicherlich eine hohe Frustrationstoleranz, was Cold Cases angeht, aber ich fand den auch irgendwie
super spannend.
Wahnsinnig spannend
ist
und spektakulär.
Ist einfach eine super gute Geschichte irgendwie und das meine ich halt mit.
Ja. Also leider mit auch eine sehr echte Geschichte.
Ja, aber das meine ich halt ne, mit dem Respekt, den eine True Crime Podcasterin immer an den Tag legt und den ihr voraussetzen dürft, meine ich das.
Ja.
Deswegen habe ich auch eingangs gesagt, Gott sei Dank ist dieser Fall schon einfach sehr lange her. Es fühlt sich distanzierter an.
Mm.
Es ist wieder mal Amerika. Auch das fühlt sich distanzierter an.
Mm-hmm.
Auch Hinterbliebene, die direkt mit ihm in Kontakt standen, Mutter und so weiter und so fort, die wird das jetzt nicht mehr betreffen inzwischen, nach 90 Jahren.
Und eigentlich hatte der gar keinen. Das ist so weird. Dieser Mensch ist einfach so grausam gestorben.
Ja.
Und es hat niemanden betroffen. Zu der Zeit.
Ja.
Es war niemand auf der Beerdigung.
Ja.
Das ist doch auch
ja,
wild.
Aber ja, weil man ja dafür gesorgt hat, dass man diesen Menschen lange nicht identifiziert hat.
Ja.
Also das ist ja schon.
Wild.
Ja, das finde ich auch wild. Aber das ist ja schon auch strategisch ziemlich smart, ne? Also.
Aber nee, hat man dafür gesorgt oder er hat selber dafür gesorgt, dass er nicht identifiziert wurde?
Ja.
Das hat er selbst getan.
Stimmt.
Was es noch wilder macht. Und dann hast du überhaupt keine Verbindung.
Ich bin wieder bei meiner Hitman-Theorie.
Geheimagent.
Geil.
It is wie it is. Ja, ich sehe irgendwie auch noch dieses Love-Triangle.
Nee, das sehe ich nicht.
Nee. Du bist bei der
Hitman. Sehe ich nicht.
Nee, ich sage, ein Hitman arbeitet sauber. nicht so.
Kommt drauf an, was der Klient gebucht hat.
Ach so, du meinst so...
Das meinte ich doch vorhin mit dem Kannibalen von Rodenburg. Hau
mich bitte aua aua mäßig.
Ja, Kannibal von Rodenburg. Da hat auch einer gesagt, ich möchte, dass du bei lebendigem Leib meinen Pipan isst.
Der hat gesagt, ich möchte, cool, dass du mir in die Brust stichst und mir ein Glas
du,
an den Kopf
das
wirfst.
Meinte ich mit, das meinte ich vorhin mit, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und
okay.
Ne?
Okay. Da stehen wir heute in zwei unterschiedlichen Ecken, was unsere Theorien betrifft.
Ja, aber es ist doch auch mal erfrischend.
Voll.
Es ist doch auch mal erfrischend. Ich bin gespannt,
wirklich,
was die Community sagt.
Ja, ehrlich. Auch hier wieder, bitte, bitte, bitte teilt eure Gedanken mit uns. Und wie gesagt, wenn ihr es gar nicht mehr hören könnt mit den Cold Cases, sagt einfach Bescheid. Vielleicht komme ich diesem Wunsch nach, vielleicht auch nicht.
So. Gucken wir mal, worauf es als nächstes so Bock hat.
Genau, mal schauen.
Apropos Cold Cases, wir müssen nochmal zurück zum unserem letzten Cold Case.
Oh.
Ich wurde nämlich angesprochen, liebe Grüße gehen raus an meine liebe Tante, die uns auch jeden Monat sehr fleißig hört. Und sie hatte da noch was. Und da habe ich gedacht, da müssen wir noch mal kurz drüber reden.
Mhm.
Weil sie sagte, sie glaubt, es handelt sich bei der Kohle, die in dem Fahrzeug lag, um die Anzahlung für das Haus, was sie kaufen wollten.
Mhm.
Und sie fragt sich, und das ist jetzt meine Frage auch an dich, weil ich mich nicht erinnere, ob wir das besprochen haben, aber vielleicht gibt es noch den einen oder anderen oder die ein oder andere da draußen, die sich das auch gefragt hat. Hat man denn nie als Verdächtige die Besitzer des Hauses, was sie kaufen wollten, befragt?
Stimmt, guter Gedanke.
Oder?
Also entweder hat man sie befragt und es war so unspektakulär und nicht zielführend, dass man es nicht mal mehr irgendwo erwähnt hat.
Das habe ich mir gedacht, das habe ich ihr auch gesagt spontan, das ist ja oft so.
Ich denke mir halt immer ganz ehrlich, was uns einfällt, wird der Polizei schon lange eingefallen sein.
Ja, aber da haben wir auch schon anderes gesehen.
Haben wir auch schon, nur das... Wenn ich Hufe höre, denke ich erstmal an Pferde, nicht an Zebras.
Ja, ja.
Davon gehe ich erstmal aus. Zumal die Polizeiarbeit da ja eigentlich ganz gut war.
Und sie haben die Kohle auch nicht mitgenommen.
Nee.
Nicht?
Aber sie sind ja auch nicht zum Haus gelaufen.
Ja.
Das wäre, also.
Nee, ich meine die Leute, die dann eventuell da.
Ach so, die haben ihre Anzahlung dann liegen lassen.
Genau.
Ja, genau.
Genau. Mhm.
Vielleicht haben sie es auch nicht gefunden. Aber ja, trotzdem ist es dann alles super komisch.
Ja.
Ja.
Das war nur so, ne?
Ja,
ich dachte,
ja,
ich streue es einfach noch mal kurz ein für,
noch
die,
mal Salz
für noch
in die
mehr
Wunde.
Verwirrung.
Mhm.
Ja, genau. Und noch mehr Frust.
Ja.
Okay.
Wunderbar. Ja, haben wir unseren Job für heute doch hier guten Gewissens erledigt.
Geil.
Ne?
Gut.
Dann lassen wir euch damit für heute
grübeln und
grübeln.
Genau.
Und wir melden uns dann mit dem, wie gesagt, zu Beginn der Folge angekündigten Monsterprojekt wieder, sofern ich es denn dann aus meinen Lenden gepresst habe.
Ich bin sehr, sehr gespannt.
Ja.
Ja.
Pia weiß, was kommt.
Ja, ich weiß, was kommt und ich habe so Bock.
Ja.
Leute, es wird schön und
glaub
traurig und
hoffentlich.
Spannend.
Ich muss ganz ehrlich sagen, seit Mount Everest habe ich irgendwie habe ich oft seitdem Struggle und Druck, weil ich das Gefühl habe, nichts wird mehr an diese Folgenqualität drankommen. Alles, was ich jetzt mache, ist Trash. Das ist irgendwie.
Aber jetzt hast du dir natürlich auch ein Thema ausgesucht, ohne zu spoilern, wo du auch gegebenenfalls in die Qualitätsrichtung kommen kannst.
Musst. Also das ist ja mindestens der Anspruch.
Ja.
Deswegen, Leute, verzeiht's mir, gut Ding will Weile haben.
Ja.
Ehrlich. Also das ist halt einfach nochmal ein anderer Produktionsaufwand.
Wird aber geil.
So eine auditive Dokumentation.
Ja.
Ja. Ja. Okay, gut, dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Ah, eine Sache habe ich noch. Das wollte ich noch kurz erzählen. Ist auch eine Information, die du jetzt auch zuerst bekommst.
Oha.
Und ich kündige jetzt einfach schon mal an, dass ich im Oktober, ich sage nicht was, ich sage nicht in welchem Zusammenhang, im Oktober werde ich wieder spätestens einen Fall machen. Und ich bin schon fertig, das wollte ich dir
sagen. Oh, du bist fertig, also dass du das machst, das wusste
ich. Ich bin schon fertig.
Geil.
Es steht alles schon, der Fall ist ausrecherchiert. Und
geil.
Es wird, ja.
Ich bin sehr gespannt.
Gut perfide werden auf jeden Fall. Ich dachte, ich drop einfach mal, dass ich schon fertig bin.
Streber.
Ja.
Nachdem ich gedroppt habe, dass ich, wie hart ich noch nicht fertig bin.
Ja. Unterschied ist, dass es, du machst es die ganze Zeit und nonstop und musst immer und so. Und ich habe das jetzt einfach in der letzten Zeit mal so nebenher.
Sehr cool. Gemacht. Ich freue mich.
Ja, ich auch.
Gut. Aber bis dahin haben wir noch ein paar Folgen.
So ist es. Bis dahin haben wir noch ein paar Folgen.
Alles klar. Gut, ihr Lieben. Dann hoffen wir, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin. Bleibt sicher. Es ist gefährlich da draußen.